Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Und hallo auch nochmal von mir zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und über ein Projekt berichten darf, was wir jetzt seit knapp 3 Jahren schon an der RUB machen und wo wir das ganz große Glück haben, dass viele, viele Familien in Bochum, ich habe das gerade schon erzählt, insgesamt haben wir uns ungefähr 400 Babys mit ihren Eltern schon mitgemacht, ohne die das natürlich alles nicht möglich wäre. Und das Thema, wie gesagt, es geht darum, um die Frage, unterstützt Schlaf das Gedächtnis von Babys? Ja, und Schlaf, also es ist ja jetzt auch schon gegen Abend und wenn man so an Schlaf denkt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber oft freut man sich ja auf den Schlaf. Wenn es ein anstrengender Tag war, man denkt auch endlich ins Bett, man ist müde oder es ist Wochenende und man freut sich drauf, auszuschlafen. Ich glaube, da ist noch jemand. Aber dennoch, wenn man trotzdem manchmal überlegt, naja, das wäre ja fast ein Drittel unseres Lebens im Bett verbringen, schlafend. Manchmal könnte man sich ja auch fragen, naja, ist das nicht auch irgendwo ein Stück Zeitverschwendung so ein bisschen? Man könnte ja auch andere Dinge tun eigentlich in diesen, im Durchschnitt 8 Stunden. Und besonders, wenn man so manche historische Persönlichkeiten anschaut, denen irgendwie unterstellt wird, dass sie sehr produktiv waren, in welcher Art und Weise auch immer, und aber auch nur anscheinend wenig schlafen mussten. Zum Beispiel die Eiserne Lady, Margaret Thatcher oder Napoleon. Den beiden wird so nachgesagt, dass sie nur 4 Stunden pro Tag geschlafen haben sollen. Tja, aber auf der anderen Seite, wenn man weiterguckt, das kann eigentlich auch nicht ganz hinhauen, denn Albert Einstein hat angeblich bis zu 12 Stunden am Tag geschlafen. Also das scheint so einfach nicht zu sein. Aber Wissenschaftler haben sich eigentlich schon lange halt auch überlegt, ja, wozu ist das denn gut? Also was ist denn die Funktion von Schlaf eigentlich? Warum brauchen wir davon so viel? Und ein berühmter Schlafforscher hat mal gesagt, also wenn Schlaf nicht eine ganz essentielle, vitale Funktion hat, dann war es eigentlich der größte Fehler, den die Evolution jemals gemacht hat. Tja, und eine Funktion, die besonders so in den Fokus oder ein Bereich, der in den Fokus geraten ist bei den Schlafforschern, ist eigentlich so das Gedächtnis. Und in Studien mit Erwachsenen wird eigentlich seit vielen Jahrzehnten dazu geforscht und mittlerweile auch gibt es viele Belege, da sage ich gleich ein bisschen was zu, dafür, dass Schlaf eben essentiell, zumindest für den Bereich Gedächtnis wirklich ist und insofern vielleicht nicht so ein großer Fehler ist. Jetzt, bevor ich aber ein bisschen was zu Schlaf und Gedächtnis im Erwachsenenalter sage, um so ein bisschen auf unsere Studie hinzuführen, vielleicht was vorweg. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie viel Sie sozusagen über Schlaf und Gedächtnis schon wissen. Ich hoffe, das ist nicht zu sehr wiederholend. Aber ich würde nur einen ganz kurzen Überblick geben. Und wichtig ist mir nur zu sagen, dass Schlaf und Gedächtnis nicht sich vorzustellen sind wie ein Pudding. Also beides ist, wenn man darüber nachdenkt, das sind ja ganz komplexe Dinge. Also sowohl Schlaf ist ein Oberbegriff für viele unterschiedliche Bestandteile, die im Schlaf vorkommen. Und auch Gedächtnis ist auf einer groben Ebene zumindest unterscheidbar in Bezug auf unterschiedliche Arten von Erinnerungen. Wenn man sich überlegt, wir haben ja ganz unterschiedliche Dinge, über die wir nachdenken oder an die wir uns erinnern können. Zum Beispiel, wenn ich Sie frage, was haben Sie gestern Abend zum Abendbrot gegessen oder was ist die Hauptstadt von Neuseeland oder so, dann sind das Fakten oder Ereignisse. Und solche Gedächtnisinhalte werden als deklarative Gedächtnisinhalte bezeichnet. Also wenn wir uns an bestimmte Dinge erinnern, da muss man oft ein bisschen drüber nachdenken, ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber man kann ganz gut drauf zugreifen, bewusst. Andere Gedächtnisinhalte sind eher so Erinnerungen an bestimmte, zum Beispiel an bestimmte Fähigkeiten, die gut geübt sind. Wenn Sie jetzt einmal verbal wiedergeben sollten, wie man eine Schleife bindet zum Beispiel, ist es relativ schwierig, ja. Oder wann man im Auto welche Handlung macht, vor einer roten Ampel oder so. Aber das kann man natürlich wie im Schlaf und man kann auch noch andere Dinge machen. Diese Gedächtnisinhalte lassen sich leicht abrufen, beanspruchen auch nicht viele Ressourcen. Und diese beiden Gedächtnissysteme sozusagen, die werden noch weiter unterschieden in der Forschung, aber es gibt auch Belege dafür, dass die halt unterschiedliche Areale im Gehirn beanspruchen. Und was auch noch natürlich wichtig ist, ist, wir haben erstmal unterschiedliche Arten von Erinnerungen, aber auch um eine funktionierende Erinnerung zu haben, muss man unterschiedliche Prozesse durchlaufen erstmal, um überhaupt etwas erinnern zu können, muss man natürlich erstmal irgendwie was lernen, also irgendwas enkodieren. Klar, sonst kann man hinterher nichts mehr aus dem Gedächtnis abrufen. Als zweites muss man dann das, was man gelernt hat, irgendwie gut speichern. Und als letztes natürlich abrufen. Das kennt man ja, wenn man irgendwie, es liegt mir auf der Zunge, es kommt einfach nicht raus. Ich kann es jetzt gerade nicht abrufen. Das ist natürlich auch was klappen muss, um gut funktionierende Erinnerungen zu haben. So, man könnte ganz viel mehr noch zu diesem Thema sagen, aber ich möchte ein bisschen auf unsere Studie hin, deswegen nur einmal ganz grob. Und das Zweite ist natürlich auch Schlaf, was ganz Komplexes. Und ich glaube, was so jetzt auch aus dem Alltag vielen geläufig ist. Wir haben ja unterschiedliche Schlafphasen in der Nacht. Und ganz grob zu unterscheiden ist einmal der REM-Schlaf, also der Rapid Eye Movement Schlaf, wo wir auch träumen, die Augen bewegen sich. Und der Nicht-REM-Schlaf, also der auch nochmal unterschiedliche Schlafphasen hat, durch die wir so durchgehen im Laufe der Nacht. Und zuerst, wenn wir einschlafen, haben wir normalerweise diesen Nicht-REM-Schlaf und auch eher diesen tieferen Schlaf und im Verlauf der Nacht dann eher den REM-Schlaf. Also sowohl Schlaf und Gedächtnis, das nur ganz kurz angerissen, sind ja relativ komplexe Dinge. Das heißt, wenn man untersuchen soll, wie die zueinander stehen, muss man einfach vieles beachten. Was man aber sagen kann, ist, was relativ jetzt auch gesichert ist und was viele unterschreiben würden, ist, dass Schlaf eine Vielzahl von Gedächtnisprozessen unterstützt. Auch das ist ja was, was wir im Alltag eigentlich annehmen. Also wenn man vor einer wichtigen Entscheidung steht und sagt, vielleicht schlaf nochmal drüber oder so, dann nimmt man ja schon an, dass Schlaf da irgendwie einem vielleicht hilft. Und was man weiß, ich sage jetzt hier nur ein paar Beispiele, es gibt noch viel mehr gute Dinge, die der Schlaf bewirkt in Bezug auf das Gedächtnis ist. Also einmal hilft Schlaf uns, Erinnerungen zu konsolidieren, zu festigen, also bessere Speicherung praktisch zu erreichen. Als uns als Erwachsenen. Also, und die Annahme ist, dass wir im Schlaf von so einem temporären Speicher, das ist natürlich ein bisschen grob gesagt, Informationen in eher Langzeitspeicher, dass uns Schlaf hilft, diese Informationen zu überführen praktisch und so länger verfügbar zu haben. Auch die Aufnahme von Informationen wird gefördert durch Schlaf, aber durch den Schlaf davor, das kennt man auch von sich selber. Wenn man eine schlechte Nacht hat, dann hat man auch das Gefühl, es geht irgendwie gar nichts in den Kopf rein am nächsten Tag. Und auch das ist auch in Studien gezeigt worden. Und auch sowas wie Aha-Erlebnisse werden durch Schlaf gefördert. Also wenn man Aufgaben lösen soll und die entweder halt so eine, ja, kann man sich mühsam mit beschäftigen oder man kann eine zugrunde liegende Regel einfach erkennen, die es einem wesentlich einfacher macht, dann wird sowas, so eine Einsicht durch Schlaf gefördert. Also sehr, sehr nützlich für alles Mögliche. Im Prinzip, die Liste könnte noch lange weitergehen und ganz detaillierte Studien gibt es mittlerweile, welche Schlafphase gut ist für welchen Gedächtnisprozess und so weiter. Aber so im Groben und Ganzen kann man sagen, Schlaf ist sehr gut für uns als Erwachsene, für unser Gedächtnis. Und es gibt ganz komplexe Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Schlafphasen, Schlafparametern und verschiedenen Gedächtnisprozessen. Jetzt ist es so, ich interessiere mich ja für Kleinkinder. Und die Frage, die eigentlich recht nahe liegt, ist, weil sich die Forschung wirklich fast bis vor wenigen Jahren auf diese Erwachsenen fokussiert hat. Zumindest so Studien, die wirklich experimentell sind und ganz starke Rückschlüsse erlauben. Ist es eigentlich so, dass wir davon ausgehen können, dass die Zusammenhänge zwischen Schlaf und Gedächtnis bei Erwachsenen genauso sind wie bei kleinen Kindern? Tja, und wenn man sich, das ist halt zumindest, denke ich, fraglich oder wert, das zu untersuchen, denn es gibt starke entwicklungsbedingte Veränderungen in den ersten Lebensjahren. Und das gilt natürlich sowohl, was den Schlaf angeht, als auch das Gedächtnis. Also was den Schlaf angeht, wenn man sich einfach nur so anguckt, wie der so verteilt ist und wann Kinder schlafen, dann wird das recht deutlich. Also Neugeborene schlafen ja so bis so, man sagt oft rund 16 Stunden am Tag, also eigentlich die wirklich das Gros ihrer Zeit. Die absolute Stundenzahl an Schlaf nimmt dann ab im Laufe der ersten Monate oder der ersten Jahre sogar. Aber zugleich steigt die Anzahl, die Zeit, die Kinder nachts schlafen. Also das heißt, sie entwickeln einen Tag-Nacht-Rhythmus, was natürlich immer alle Eltern freut, weil am Anfang ja Schlaf- und Wachphasen eigentlich relativ gleichmäßig über den Tag und die Nacht verteilt sind und sich das dann so graduell in die Nacht verschiebt. Die Anzahl der Nickerchen im Tagesverlauf, die ja am Anfang recht häufig sind, so 2 bis 3 machen Kinder häufig noch pro Tag, wenn sie 6 Monate sind. Und mit 15 Monaten ist es oft so, dass viele Kinder schon nur noch einen Schlaf machen, so einen längeren Mittagsschlaf, den man ja auch gut kennt, auch teilweise noch im Kindergartenalter von den Kindern. Und natürlich, das geht ja damit einher, wenn Kinder weniger häufig Nickerchen machen, können sie auch länger wach bleiben. Also mit 6 Monaten ist so das Maximum im Durchschnitt ungefähr 4 Stunden, die Kinder so durchhalten. Mit 18 Monaten schon sowas wie 6 Stunden. Also da tut sich einiges. Und zugleich entwickelt sich natürlich auch das Gedächtnis. Also erstmal ist es so, dass mit zunehmendem Alter Kleinkinder schneller lernen. Also wenn man zum Beispiel ihnen etwas beibringen will, ihnen etwas zeigen will, brauchen sie einfach weniger häufig die Wiederholung zum Beispiel, bis sie etwas zum Beispiel nachmachen und so zeigen, dass sie es gelernt haben. Je älter sie werden, also sie lernen schneller. Sie erinnern auch Dinge, die sie gelernt haben, länger. Und zwar ganz eindrucksvoll länger. In einer Studie zum Beispiel war es so, dass 18- und 24-monatige Kinder untersucht wurden. Und es war so, dass die 2-Jährigen 6-mal länger die gleiche Aufgabe erinnert haben als 18-Monatige. Also das ist natürlich eine ganz eindrucksvolle Steigerung. Und mit zunehmendem Alter gelingt es Kleinkindern auch besser, ihr Wissen von einer Situation in die andere zu übertragen. Und das ist eigentlich so eine ganz wichtige Fähigkeit für uns hier im Alltag. Also, dass wir Dinge anwenden, die wir in einer Situation gelernt haben, aber dass wir die auch übertragen können in andere Situationen. Also, wenn wir jedes Mal neu lernen müssten, wie eine Kaffeemaschine funktioniert, ne, weil die ein bisschen anders aussieht, dann wäre das ja eine riesen Ressourcenverschwendung. Und kleinen, besonders sehr jungen Kindern, also wirklich Säuglingen, fällt das sehr schwer. Also das bringt die teilweise schon aus dem Takt, wenn sie in einem anderen Raum Dinge wieder erleben, die sie mal gelernt haben. Und sie können dann diese Erinnerungen teilweise schwierig abrufen. Da komme ich später nochmal zu. All dies wird leichter gelingt besser mit zunehmendem Alter. Ja, was weiß man oder was ist denn schon etwas länger bekannt über den Zusammenhang von Schlaf und Gedächtnis in den ersten Lebensjahren? Also was man schon länger wusste ist, wir sagen also, dass es so korrelative Zusammenhänge zwischen Schlaf und insgesamt kognitiver Entwicklung bei kleinen Kindern gab. Also das heißt, dass zum Beispiel jetzt Babys, die ein relativ reifes Schlafverhalten gezeigt haben, also vielleicht nicht mehr so häufig aufgewacht sind, also so schlafen, wie man das halt schon eigentlich vielleicht von älteren Kindern erwartet, dass die häufig auch sehr weit sind, was so Denkfähigkeiten angeht. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wir interessieren uns für die Rolle von Schlaf, also was macht der Schlaf, dann bedeuten solche Zusammenhänge ja nicht, dass der Schlaf das bewirkt, dass diese Kinder irgendwie weiter sind. Das kann ja einfach sein, die sind einfach gut entwickelt und das zeigt sich sowohl im Schlaf als auch im Denken, vielleicht auch noch in der Motorik. Und das heißt ja nicht, dass Schlaf da irgendwie was Besonderes bewirkt hätte. Was man vor einigen Jahren schon gefunden hat, ist, dass Schlaf nach so ein bisschen beim Sprachelernen zu helfen scheint. Also, dass Kinder so zugrunde liegende Regeln von Sprache etwas leichter herausfiltern, wenn sie schlafen, nachdem sie so eine künstliche Sprache das erste Mal gehört haben. Aber es gab trotzdem, also es gab jetzt nicht so viel dazu, als wir uns begonnen haben, Gedanken über dieses Thema zu machen, eine ganze Reihe von offenen Fragen, die ich am Anfang so ein bisschen angedeutet habe. Und zwar das eine ist, für welche Gedächtnissysteme ist denn Schlaf vielleicht relevant? Also wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben unterschiedliche Arten von Erinnerungen, unterschiedliche Gedächtnissysteme. Ist es für ein bestimmtes Gedächtnissystem relevant, für andere vielleicht nicht? Da müsste man sich halt zuerst mal eins raussuchen sozusagen und das mal untersuchen. Dann welche Bandbreite von Gedächtnisfertigkeiten wird gefördert? Ich habe vorhin so ein bisschen gesagt, bei Erwachsenen ist es so sowas wie Aha-Erlebnisse, aber auch einfach so die Quantität, dass wir mehr erinnern, wenn wir nach dem Lernen schlafen. Also ganz unterschiedliche Dinge wird da gefördert durch Schlaf. Ist das bei Kleinkindern auch schon so? Und dann auch noch eine Frage, wie gesagt, es gibt ja diese ausgeprägten altersbedingten Änderungen, sowohl in Schlaf und Gedächtnis. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, ist das eigentlich in verschiedenen Altersgruppen gleich oder profitieren vielleicht kleine Kinder nur in einem bestimmten Alter und in einem anderen nicht? Und diesen Fragen haben wir uns versucht zu nähern. Wir haben nicht alle natürlich komplett beantwortet, das braucht sicher noch mehr Jahre, aber wir haben erstmal uns Gedanken über diese Fragen gemacht und haben uns erstmal auch ein bisschen mit ein paar Herausforderungen, die ich auch mit Ihnen eigentlich teilen möchte, konfrontiert gesehen. Und das erste ist natürlich die Frage, kommt einem glaube ich schnell, ja, wie erfasse ich denn eigentlich Gedächtnis bei kleinen Kindern? Also bei Erwachsenen ist das relativ einfach. Ich habe das ja vorhin schon gemacht. Ich habe gefragt, was ist die Hauptstadt von Neuseeland? Was haben Sie gestern gegessen? Sie würden mir darauf im besten Fall ja eine Antwort geben. Das kann ich natürlich bei den kleinen Kindern nicht machen. Das ist schon auch so eine der, würde ich mal sagen, der Hauptschwierigkeiten. Also wir müssen irgendeine Art von Aufgabe, Gedächtnisaufgabe haben, die sie uns beantworten können, obwohl sie nicht sprechen können. Dann natürlich auch die rapide Entwicklung im Kleinkindalter. Also was immer wir den Kindern geben, ist es natürlich gut, wenn wir gucken möchten, was Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen machen, dass wir auch was Passendes, was vielleicht auch für alle interessant ist, wo sie mitmachen finden. Das hängt hiermit auch ein oder geht hiermit einher. Man muss die motorische Entwicklung berücksichtigen. Sehr kleine Säuglinge können ja noch nicht mal greifen. Also was will man denn mit denen an Gedächtnisaufgaben machen? Das ist gar nicht so einfach. Das ist ein bisschen einschränkend. Oder beziehungsweise es sollte wenigstens abgestellt sein auf so Dinge wie motorische Entwicklung. Und natürlich, alle, die mit kleinen Kindern zu tun haben, wissen das. Die sind so ein bisschen unberechenbar, im guten Sinne natürlich. Aber man kann in einer Minute das haben, dass so ein kleines Kind ganz vergnügt mit irgendwas spielt und ganz vertieft ist. Und in der nächsten Minute ist es entweder uninteressant oder wenn man Pech hat, dann hassen sie es und machen nicht mehr mit. Also das heißt, es müsste irgendwas Interessantes sein, was sie gerne machen, was relativ schnell geht auch. Und die Methode, für die wir uns entschieden haben, die ist ziemlich intuitiv und erstmal sieht auch nicht sehr aufwendig aus, ist sie auch nicht. Nämlich, das ist die Methode der verzögerten Nachahmung. Und das ist ganz einfach. Das ist was Kinder im Alltag die ganze Zeit machen. Und Eltern häufig auch. So, und zwar bei der Methode ist es so, dass wir haben bestimmte altersadäquate Objekte, in der Regel sind das Spielzeuge, und in der Regel die Studienleiterin. In manchen anderen Studien, das haben wir nicht gemacht, kann es auch mal die Mutter sein oder Gleichaltrige, aber auf jeden Fall ein Modell, also eine Person, macht bestimmte Handlungen vor. Also hier zum Beispiel, bei dieser Rampe können Sie sehen, das ist so ein kleiner Wal, der hat unten Klettverschluss, der wird dann das ist die erste Handlung, auf diese Räder gepackt. Dann wird das Ganze hier oben auf die Rampe gesetzt, auf diesen Teil, der halt noch nicht abfällt. Das wäre die Handlung Nummer 2. Und das dritte wäre, das Ganze runterfahren zu lassen. Wir nehmen in der Regel Spielzeuge, das sehen Sie so ein bisschen, das sieht so selbstgemacht und unprofessionell vielleicht auch aus, ein Stück. Das ist mit Absicht. Wir versuchen immer Dinge zu nehmen, die keins von den Kindern kennt. Zumindest nicht genau in der Form zu Hause hat, weil sonst, wenn das Kind jetzt alles perfekt macht, dann kann das natürlich sein, dass sie irgendwas von uns gelernt haben, aber es kann auch sein, dass sie einfach das machen, was sie zu Hause schon ganz toll von ihren Eltern oder Geschwistern gelernt haben. Deswegen bauen wir was oder wir modifizieren zumindest Dinge, die man kaufen kann, so, dass sie in der Regel so noch nicht genau zu Hause vorhanden sind. Ja, also und nachdem etwas vorgemacht wurde, wird dann erfasst, später bekommen die Kinder genau die Objekte und wir schauen einfach, was machen sie denn von diesen Handlungen nach, wenn überhaupt irgendwas, nach einer Verzögerung. Wichtig ist, und der Einwand kommt ganz oft auch in den Studien von den Müttern, dass man eine Kontrollgruppe hat. Denn oft, wenn Kinder was machen, besonders kleine, fragt man sich, war das jetzt mit Absicht? Und das Problem ist natürlich, wir können es ja nicht fragen. Also wenn jetzt irgendwas nachgemacht wird von diesen Handlungen, ist das was, was sie sowieso gemacht hätten oder ist das was, was sie jetzt erinnern von dem sozusagen von dem Vormachen? Und um das so ein bisschen zu ergründen, ist es wichtig, dass wir immer eine Kontrollgruppe haben. Und in dieser Gruppe ist es so, dass die Kinder halt keinen Lehrer haben. Das heißt, wir machen nie vor, was man mit den Spielzeugen oder mit den Objekten machen kann, sondern wir geben denen einfach zum Spielen und schauen, was machen Kinder in der Altersgruppe typischerweise mit den Spielzeugen. Und dann vergleichen wir statistisch. Also machen die Kinder, die einen Lehrer hatten, tatsächlich mehr nach, führen die mehr von diesen Handlungen aus, die wir gezeigt haben, als Kinder, die keinen Lehrer hatten und spontan mit dem Spielzeug spielen. Und wenn es da einen Unterschied gibt, dann heißt das für uns, das ist so unser Kriterium, oh ja, dann muss das ja irgendwie darauf zurückzuführen sein, dass sie das gezeigt bekommen haben, was man machen kann. Und das ist die Logik. Und alles, was ich Ihnen gleich zeige, beruht auf dieser Logik. Ja, und diese Methode, die hat viele Vorteile, finde ich. Also der eine Vorteil ist, ohne darauf jetzt näher einzugehen, aber es gibt einen ziemlich großen Konsens, dass das wirklich deklaratives Gedächtnis misst, also Wissen über Fakten, Ereignisse, und zwar halt nonverbal. Das ist halt gut. Wir müssen nicht fragen, was jemand von einer Wortliste erinnert oder so, sondern das ist halt eine Art, Kindern zu zeigen, dass sie diese Art von Erinnerungen besitzen. Hat eine hohe Alltagsrelevanz. In einer Studie wurde mal geschaut, wie häufig machen denn Kinder, lernen die denn was Neues eigentlich von, also durch Imitation. Und da wurde gefunden, so 12- bis 18-Monatige haben im Durchschnitt 1 bis 2 neue Handlungen pro Tag gelernt. Nur durch das Anschauen anderer Leute und dann nachfolgendes Nachahmen. Also das ist ja was, was sowieso plausibel ist aus dem Alltag. Und das hat eine hohe Akzeptanz, diese Methode, bei Eltern und bei Kleinkindern. Das ist beides natürlich sehr wichtig von den Eltern. Erstmal, dass es sinnvoll scheint, bei der Studie mitzumachen, dass es aber auch plausibel ist, was wir da überhaupt vorhaben. Und bei den Kindern ist es gut für uns. Also erstmal natürlich macht es allen mehr Spaß, wenn es den Kindern gefällt. Und für uns als Forscher ist es gut, dass es nicht häufig vorkommt, dass Kindern nicht gefällt, mitzumachen und wir sozusagen die aus der Studie ausschließen müssen hinterher, weil sie einfach nicht Lust hatten mitzumachen. Das kommt natürlich bei Kleinkindstudien nämlich sonst auch vor. Es kommt hier relativ selten vor. Und es ist einfach eine Methode, die können schon 6-monatige Kinder mitmachen, 2-jährige, wir als Erwachsene, wir lernen ja auch noch häufig durch Nachahmung. Also es ist einfach eine tolle Methode, die man in vielen Situationen einsetzen kann. Tja, das war das Gedächtnis. Da haben wir dann gesagt, okay, wir haben was. Wenn man aber dann schauen will, wie sich Schlaf aufs Gedächtnis auswirkt, dann hat man nochmal Herausforderungen bei Babys, die man bei Erwachsenen, denke ich, so nicht hat. Bei Studien mit Erwachsenen ist es häufig so, dass einfach der einen Gruppe gesagt wird, ja, also gut, es wird was gelernt, danach dürft ihr schlafen und danach wird zum Beispiel, sollt ihr euch an etwas erinnern. Die andere Gruppe muss halt wach bleiben. Das können wir den Babys natürlich nicht sagen. Also den Eltern auch nicht. Das geht aus vielen verschiedenen Gründen nicht. Das heißt, wir können jetzt nicht genau sagen, wir können niemandem vorschreiben, wann er zu schlafen hat. Das ist tatsächlich natürlich ein bisschen problematisch, wenn wir eigentlich gucken wollen, wenn wir sagen wollen, wir haben eine Gruppe von Kindern und die einen sollen schlafen, die anderen nicht. Das Schlafverhalten ist schlecht vorhersagbar. Besonders bei kleinen Kindern passiert es natürlich einfach mal, dass die so einnickern außer der Reihe. Das kann man ja jetzt nicht so takten. Also je älter die Kinder werden, desto geregelter wird es ja häufig. Aber natürlich, besonders im ersten Lebensjahr, besonders in der ersten Hälfte, ist es manchmal einfach noch nicht immer das Gleiche. Und es liegt auch daran, was man so macht an einem Tag, wann man sich müde fühlt. Das geht uns ja auch nicht anders, wenn auch nicht in dem gleichen Ausmaß. Wenn man Schlaf erfassen möchte, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die wir machen wollten, ist, die heißt Aktigraphie, und das ist eine Methode, da wird beruht auf der Bewegung, die jemand ausführt oder eben nicht, erfasst, ob jemand schläft oder nicht. Und zwar ist das im Prinzip, sieht das aus wie eine Armbanduhr. Ich habe da gleich auch ein Foto von. Das ist so ein kleines Gerät und das misst, wie viel sich halt bewegt wird und rechnet dann, spuckt dann am Ende, das ist sehr, sehr, sehr praktisch, Minute für Minute aus, war die Person wach oder hat sie geschlafen. Bei Babys ist das jetzt so, bei Erwachsenen funktioniert das ja ganz gut. Also selbst wenn wir sitzen, könnte die Uhr jetzt sagen, wir sind wach, weil wir immer mal, wenn wir wach, ist ja so ein bisschen die Position korrigiert und so weiter. Also das ist eine ganz gute und erprobte Methode. Bei Kindern ist es aber natürlich so, dass die gar nicht immer zum Beispiel, wenn sie schlafen, in Ruhe sind. Zum Beispiel, wenn man jetzt an Mütter denkt mit Tragetüchern, die läuft durch die Stadt und die Beine baumeln von dem Baby natürlich ein bisschen, dann würde ja diese Schlafuhr denken, das Kind, ja, das ist jetzt wach und sehr aktiv. Und ähnliche Situationen gibt es natürlich auf der Schotterpiste mit dem Kinderwagen oder also solche Schwierigkeiten. Das kann ich jetzt direkt sagen, das haben wir so gelöst, dass wir einfach die Eltern gebeten haben, in einem Tagebuch diese Zeiten zu definieren. Und in diesen Zeiten, und wir haben auch die Eltern gebeten, immer anzugeben, wann das Kind geschlafen hat. Und das heißt, in den Perioden, wo wir uns nicht auf die Schlafuhr verlassen konnten, weil die Eltern das gesagt haben, haben wir die Tagebuchdaten einfach verwendet. Aber das war was, was uns zum Glück frühzeitig aufgefallen ist und was sonst natürlich Schwierigkeiten hervorrufen kann, weil man hinterher jetzt Sinn aus diesen Uhrdaten machen möchte. Ja, und jetzt habe ich diese ganzen Herausforderungen mal ein bisschen beschrieben. Jetzt möchte ich auch sagen, was haben wir denn jetzt gemacht eigentlich? Und zwar in dem ersten Teil vom Projekt, in der ersten Studie, die ich jetzt so mal kurz beschreiben möchte, haben wir angeschaut, ob eigentlich Schlaf die Erinnerungen festigt im ersten Lebensjahr. Also es geht wirklich um die Frage, wenn Kinder nach dem Lernen, nachdem sie etwas gelernt haben, schlafen, erinnern sie sich dann besser an das, als wenn Kinder nicht schlafen? So, und was haben wir gemacht? Also wir hatten das große Glück, dass wir insgesamt 120 Kleinkinder in der Studie hatten. Die Hälfte war 6, die andere Hälfte war 12 Monate. Die haben wir alle zu Hause besucht, und zwar zweimal. Das haben wir gemacht aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil besonders kleine Babys ja irgendwie sehr meiner Erfahrung nach dazu tendieren, im Auto einzuschlafen. Das heißt, wir dachten, wenn wir im Auto zweimal die Eltern bitten, herzukommen, dann haben wir eine große Chance, dass das nicht mehr so klappt mit dem Schlafen, wie wir uns das vorstellen. Und das Zweite ist, das sage ich gleich, wir hätten die Eltern zweimal bitten müssen, innerhalb eines Tages an die Uni zu kommen. Und das ist einfach eigentlich nicht zumutbar mit einem kleinen Kind. Das heißt, wir sind zu den Eltern gefahren. Das gilt auch für alle anderen Studien, die ich gleich noch vorstelle. So, was haben wir denn jetzt genau gemacht? Also es gab zuerst, erstmal sollte ja was gelernt werden, und das Lernereignis hört sich ziemlich hoch an, aber das war natürlich kindgerecht, und das heißt, es war wieder eine Aufgabe zur verzögerten Nachahmung. Ich zeige gleich kurz ein Video. Und hier war unser Spielzeug, diese Puppe, eine von vier, und wir hatten unterschiedliche Exemplare, dieser Hase aus Plüsch, ist ungefähr so groß. Und wir haben drei Handlungen vorgemacht, jedem Kind. Und zwar, man kann diesen Handschuh abziehen, der hier an der Hand sitzt, und dann kann man ihn schütteln. Das haben wir dann dreimal so gemacht, von oben nach unten, und dann wieder auf die Hand draufgesteckt. Das hat man insgesamt, haben wir das bei den älteren Kindern dreimal vorgemacht, diese Sequenz, bei den jüngeren Kindern sechsmal, und zwar aus dem Grund, was ich vorhin beschrieben habe, dass man weiß, dass ältere Kinder schneller Dinge lernen. Das heißt, wir haben das so ein bisschen angepasst auf den Entwicklungsstand. Dann, nachdem gelernt wurde, haben alle Kinder diese Uhr umbekommen, diese Schlafuhr. Und weil Kinder natürlich ein bisschen kleiner sind als Erwachsene, haben wir das nicht ans Handgelenk gemacht, sondern an den Fuß. Das ist auch erprobt und bewährt aus vorherigen Studien. Ja, und dann war es natürlich so, wir wollten ja gucken, was passiert denn in Abhängigkeit vom Schlaf. Und das heißt, wir haben eine Verzögerung dann gehabt, also zwischen Lernen und sich erinnern. Und es war 4 Stunden in dieser Studie, und da sollten die Kinder entweder wach bleiben oder schlafen. So, und wie haben wir das jetzt gemacht? Wie gesagt, diese Probleme, ich sage es mal Probleme, die wir in Anführungsstrichen haben, mit dass wir ja nicht bestimmen können, wann Kinder schlafen. Wir haben mit den Eltern besprochen, wann denn eigentlich typischerweise die Kinder ein längeres Nickerchen haben. Und das heißt, die Kinder, die in sozusagen in unserer Schlafgruppe sein sollten, da haben wir diesen ersten Besuch, dieses Lernereignis relativ kurz vor einen zu erwartenden Schlaf gelegt. Die sollten dann mindestens eine halbe Stunde am Stück, toi toi toi, schlafen in diesen 4 Stunden. Und die andere Gruppe von Kindern, die halt wach in der Wachgruppe sein sollte oder nicht Schlafgruppe, die haben wir dann besucht, wenn sie von einem längeren Nickerchen aufgewacht waren, also relativ bald danach, und die Eltern gesagt haben, jetzt können wir erwarten, dass die wahrscheinlich die nächsten 4 Stunden wach sind. als Kompromiss. Das wäre bei Erwachsenenstudien undenkbar, bei Kleinkindstudien ist es einfach so. Wir haben tatsächlich den Kindern in dieser Gruppe erlaubt, ich sage jetzt erlaubt in Anführungsstrichen für die Studie, wenn sie kurz eingenickert sind und das nur wenige Minuten waren, wir hatten so ein Kriterium bis 29 Minuten, dann haben wir sie in der Gruppe sozusagen, dann haben sie trotzdem noch mitgemacht in der Studie. Das ist ein Kompromiss, das ist auch oft so, wenn man denkt, oh, wir haben wirklich angeguckt, ein längeres Schläfchen versus entweder wach gewesen oder nur ganz kurz eingenickert. Viele von denen haben das so 5 Minuten dann nochmal kurz die Augen zugemacht. Tja, und dann sind wir wiedergekommen und haben geschaut, was machen denn die Kinder nach, wenn sie irgendwas nachmachen. Und wir hatten zusätzlich genau diese Art von Kontrollgruppe, das hatte ich ja gerade erklärt, wo wir geschaut haben, was ist, wenn wir den Kindern nur die Puppe zeigen, ohne dass sie vorher gesehen haben, was man damit machen kann, was passiert dann. Und haben dann halt, konnten das vergleichen. Ich zeige Ihnen einmal kurz, wie das so ausschaut. Mit der Aufgabe. Ich mache jetzt einmal den Ton auf, dann kann ich noch was dazu sagen. Das ist ein 12-monatiges Mädchen. Und wir machen das halt relativ deutlich. Sie sehen das langsam. Die Kinder möchten am liebsten dran. Das sollen sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie sitzen auf dem Schoß. Da auf dem Schoß des Vaters sitzt das Kind. Möchte eigentlich auch schon gerne mitmachen. Finde es eigentlich ganz gut. Da ist so ein Glöckchen drin, das läutet. Ja, und das machen wir. Also Sie sehen, das geht ratzfatz. Das ist wirklich sehr schnell. Die freuen sich in der Regel und finden es halt eine ziemlich spannende Sache. Und ja, ich glaube, einmal ist es jetzt noch. Wir können aber auch schon weitergehen. Genau, wir machen das halt ziemlich standardisiert. Wir sagen nicht, was das ist. Wir sagen nicht, guck mal die Puppe, ich ziehe den Handschuh ab und so weiter. Das wird nicht beschrieben, weil Kinder natürlich unterschiedlich viel verstehen unter Umständen auch. Wir sagen höchstens mal den Namen des Kindes und schau mal, wenn sie nicht... Und dann kommt das schon weg. So, und zum Erstaunen vieler Eltern war es das. Das heißt, das ist ziemlich schnell. Ja, und das ist das Lernereignis. Ja, und dann geht es weiter. Ich mache das jetzt mal an. Das ist nur ein Ausschnitt. Und ich muss auch sagen, wie das so ist, wenn man so zu Demonstrationen Videos, es passiert jetzt nicht ganz so viel, aber so, dass Sie mal sehen, die Kinder machen das halt tatsächlich sehr gerne und sind ziemlich engagiert bei der Sache. Tja, also es war nur ein Ausschnitt. Leider hat sie natürlich jetzt nichts von den Dingen nachgemacht, aber das nur so zum Setup und wie das funktioniert. Also das heißt, die Kinder, das war jetzt verkürzt, die haben 1,5 Minuten, das reicht, und zwar von dem Zeitpunkt, wo sie das erste Mal die Puppe berühren, weil natürlich manche Kinder eher zurückhaltend sind, länger brauchen, um überhaupt anzufangen zu spielen und manche direkt losgehen, das machen eigentlich die meisten, aber dennoch, also der Zeitpunkt beginnt sozusagen für 90 Sekunden, wenn die Kinder anfangen. Wir versuchen das so standardisiert wie möglich zu machen, das ist bei Babys natürlich so die Sache. Also es wird nicht gesagt, was sie tun sollen, die Eltern werden gebeten, nichts vorzumachen und so weiter. Was wir höchstens mal machen, den Namen zu sagen, weil Sie haben gesehen, ich habe so leicht die Puppe geschüttelt, das zeigt nicht nochmal, was ist damit passiert, aber es macht so ein Klackern, das hat nämlich so, das sind halt diese, das kann man da nicht so gut sehen, das sind halt so Klackeraugen. Das sind halt so Dinge, die wir machen, aber ansonsten wird das einfach so hingenommen, was das Kind auch immer macht. Und wir schauen uns das hinterher auf Video an, in sehr großer Zeitlupe praktisch, und schauen, welche von den 3 Handlungen, also abziehen, schütteln und wieder draufstecken, machen die Kinder. Und natürlich haben wir da ziemlich liberale Kriterien, also das heißt, draufstecken heißt, wenn dass der Handschuh zum Beispiel die Hand wieder berührt und natürlich nicht, wenn ein 6-monatiges genau den wieder so draufsteckt. Das ist, aber wir haben natürlich, das wird immer gleich natürlich kodiert. Das heißt, wir haben so eine Kriterienliste und dann stellen wir fest, was haben die Kinder gemacht oder nicht. So, und dann, was haben wir denn da jetzt rausgefunden von diesen 120 Kindern? Also wir sehen hier, sieht man, insgesamt konnten sie ja 3 Handlungen machen. Die Aufgabe ist relativ schwer. Sie sehen, dass der höchste Balken ist eigentlich bei 1. Also das machen, die Aufgabe kann man auch noch bis so ungefähr 1,5 benutzen. Das heißt, für die Kinder war es nicht leicht. Also wie viele Handlungen im Durchschnitt pro Gruppe haben die Kinder gemacht? Und dann sehen Sie 3 Balken. Und der niedrigste hier, das sind die Kinder in dieser Kontrollgruppe, die sozusagen gar nicht gezeigt bekommen haben, was mache ich denn jetzt mit diesem Spielzeug. Die machen sehr wenig, die raten das eigentlich auch nicht. Der zweite Balken hier gehört zu den Kindern, die nicht geschlafen haben nach dem Lernen in diesen 4 Stunden. Und dieser höchste Balken, der gehört zu den Kindern, die geschlafen haben. Hier sind nur 3 Balken. Wir hatten ja auch noch 2 Altersgruppen und wir haben gefunden, das Ergebnismuster ist gleich. Und wenn wir das in unser Statistikprogramm gemacht haben, war das sozusagen ein ähnliches Ergebnismuster. Deswegen hat das Programm sozusagen, wir können die quasi gleich behandeln, diese beiden Altersgruppen. Also wir haben den gleichen Effekt praktisch für die beiden Altersgruppen gefunden. Und diese Klammer und diese beiden Sterne hier bedeuten, also man sieht erstmal ja, dass es auch höher wird. Aber wenn wir, unser wichtiger Vergleich ist ja, also erinnern die Kinder oder nicht, ist ja eigentlich der Vergleich zur Kontrollgruppe. Und da haben wir gefunden, dass tatsächlich wirklich, dass das hier eigentlich ein Zufallsbefund praktisch, oder wir nicht ausschließen können, dass es Zufall ist, was die Kinder machen. Und wir wirklich nur hier sagen können, bei den Kindern in dieser Schlafgruppe, dass die tatsächlich auch erinnert haben, was wir vorgemacht haben. Und die anderen nicht. Das war praktisch weg. Ja, und das war also die erste Studie. Und daraus erstmal so vorsichtig geschlossen war, dass wir sagen, wenn nach unserem Kriterium, also nach diesem Vergleich mit der Kontrollgruppe, dass doch nur Erinnerung an die Zielhandlungen da war, also für uns sozusagen gezeigt wurde auf dieser Verhaltensebene, nur bei Kindern in der Gruppe, die Nickerchen zwischen Lernen und Nickerchen, also mindestens 30 Minuten am Stück zwischen Lernen und Erinnern gehalten hat. Tja, und eigentlich, wenn man sich's überlegt, ist es doch eigentlich merkwürdig. Weil, wenn man als Eltern überlegt, wann würde ich denn mit meinem Kind wohl so Lernaktivitäten machen und was beibringen? Wenn es schon ein bisschen müde wird, kurz vor einem längeren Schlaf, oder wenn es gerade wach wurde und jetzt eine längere Wachphase hat. Ist doch erstaunlich. Auf der anderen Seite, wenn wir überlegen, wann macht man denn sowas wie Buchlesen, ruhige Aktivitäten, das wird häufig kurz zum Einschlafen gemacht. Und eine Sache, wir wurden viel gefragt, was heißt das für Eltern? Und eine Sache, die wir denken, es ist doch eigentlich schön zu wissen, dass die Dinge, die gute Nachtgeschichten, die Erzählungen, die Erinnerungen, die man den Tag über austauscht, dass die anscheinend zu einem guten Zeitpunkt stattfinden, nämlich vor dem Nachtschlaf. Tja, aber das ist natürlich jetzt die eine Studie gewesen und da stellen sich natürlich verschiedene Fragen. Die eine ist sicher, die eine Gruppe von Kindern hat ja geschlafen, die andere nicht. Man könnte ja auch vermuten, naja, vielleicht waren die nicht geschlafen haben, ja auch einfach ein bisschen müde. Wir haben verschiedene Dinge geschaut und haben gedacht, das ist nicht sehr wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen, aber trotzdem, es könnte ja trotzdem sein. Und das andere ist, naja, die haben jetzt innerhalb von 4 Stunden geschlafen, die anderen nicht, aber die anderen schlafen ja auch irgendwann. Das heißt, die können ja irgendwann auch noch ihre Erinnerungen festigen im Schlaf. Vielleicht ist es dann eigentlich wichtig, wann man schläft oder kann man das dann auch später machen und das hat noch den gleichen Effekt. Und das haben wir in der Nachfolgestudie dann überprüft. Auch mit den gleichen Altersgruppen, mit 96 Kindern insgesamt. Und da haben wir was ganz Ähnliches gemacht, mit einem kleinen Unterschied, der halt wesentlich war für das, was wir rausfinden wollten. Und zwar haben die Kinder die gleiche Aufgabe wieder mitgemacht, das heißt, das Gleiche gezeigt bekommen. Diesmal war allerdings der Test, also dieser sozusagen, also erinnern Sie sich, war 24 Stunden später. Das heißt, alle Kinder in dieser Studie haben natürlich irgendwann mal geschlafen zwischen Lernen und Test. Aber das für uns Wichtige war, dass wir das wieder so gelegt haben, dieses Lernereignis, dass ein Teil der Kinder innerhalb der nächsten 4 Stunden voraussichtlich länger geschlafen haben und der andere Teil der Kinder nicht. Das heißt, hier ist der Unterschied. In den ersten 4 Stunden, die haben alle geschlafen, die waren auch alle ganz gut ausgeruht und konnten ja auch schlafen, wann sie wollten, vor diesem Test praktisch. Es war sogar tatsächlich so, dass die Kinder, dass die sogar weniger lange wach waren vor diesem Test. Also die waren definitiv nicht müde, das haben wir uns alles angeschaut. Also die Frage für uns war sozusagen, ist es eigentlich nötig, dass man schnell schläft nach dem Lernen als Baby? Ist das gut? Tja, und die Ergebnisse? Ist wieder genau die gleiche, also es ist im Prinzip die gleiche Logik wie gerade. Also man sieht hier, bis 3 Handlungen können die Kinder ja nachmachen pro Gruppe im Durchschnitt. Diese 3 Balken, wenn Sie es anschauen, das sieht fast genauso aus wie gerade, eigentlich noch deutlicher. Dieser niedrigste Balken, das sind die Kinder, die keinen Lehrer hatten. Die haben wenig geraten, was sie tun konnten. Und auch hier war es wieder so, dass der Trend für beide Altersgruppen eigentlich sehr ähnlich war. Das heißt, die wurden zusammengefasst. Die Kinder in der Keinschlafgruppe, also das heißt kein Schlaf innerhalb von 4 Stunden nach dem Lernen, haben nicht viel mehr gemacht, als die Kinder geraten haben. Die Kinder, die eigentlich fast noch genauso gut in Anführungsstrichen waren und auch wirklich mehr von diesen Handlungen durchgeführt haben, als Kinder in der Kontrollgruppe, waren die Kinder, die geschlafen haben. Und die haben auch statistisch mehr Handlungen ausgeführt als Kinder, die nicht geschlafen haben in den 4 Stunden nach dem Lernen. Also das heißt, wenn man sich diese Ergebnisse mal zusammen anschaut, das sind ja insgesamt dann über 200 Kinder, dann ist das relativ konsistent. Also es scheint von diesen Dingen her gesehen so, dass der Also der Effekt von Schlaf innerhalb von diesen 4 Stunden ist auch dann noch nachweisbar, wenn alle Kinder irgendwann mal geschlafen haben vor dem Test. Also es war sogar ein größerer Effekt sozusagen, der Unterschied war eigentlich größer in dieser zweiten Studie. Und es scheint auch so zu sein, also von diesen Daten jedenfalls, dass es insbesondere gut zu sein scheint, wenn der Schlaf relativ kurz, also wir haben jetzt dieses 4-Stunden-Intervall, das ist ein Stück willkürlich und weil Kinder in dem Alter halt maximal so lange wach bleiben können, wenn der relativ kurz nach dem Lernen erfolgt. Also das heißt, oder so als Zwischenfazit, wir haben jetzt eigentlich ja geschaut, hilft Schlaf beim Speichern bei 6- und 12-Monatigen, also im ersten Lebensjahr, und hat da ein nachfolgendes Nickerchen sozusagen, einen förderlichen Effekt. Und da, aus diesen beiden Studien, würden wir eigentlich jetzt erstmal sagen, aus unserer Sicht, erstmal zu diesem Stand eigentlich schon, oder ohne das eigentlich, also es hat einen förderlichen Effekt. So, jetzt ist aber natürlich so, da haben wir nicht aufgehört, sondern ich habe am Anfang ja auch gesagt, es gibt ja unterschiedliche Gedächtnisprozesse. Also das eine ist sicher das Speichern von Informationen, aber wenn es einmal eine Information im Gedächtnis ist, soll, muss sie ja wieder rauskommen bei Bedarf. Das heißt, wir wollen sie auch abrufen können. Und wir haben uns als nächstes überlegt, dass wir doch mal auf diese Fähigkeit, also auf den Abruf sozusagen, schauen könnten, ob auch Schlaf da was Gutes macht bei Babys. Also da sich positiv auswirkt. Und wir haben das gleiche Paradigma weitergenommen mit einer kleinen Modifikation und das zeige ich Ihnen gleich. Der Hintergrund, warum wir das gemacht haben, ich hatte das am Anfang angedeutet, wir wollten also nicht nur schauen, wie viel Kinder erinnern, sondern auch die Art und Weise, wie sie ihre Erinnerungen anwenden. Und es ist so, das ist gut belegt, dass Kleinkinder sehr spezifische Erinnerungen haben. Zum Beispiel mit 6 Monaten, das hatte ich vorhin schon gesagt, wenn diese Puppenaufgabe oder so eine ähnliche Aufgabe gemacht wird mit in dieser Altersgruppe und da ist ein Tag Verzögerung zwischen oder mehrere Stunden Verzögerung zwischen Lernen und Erinnern und das findet im gleichen Raum statt, dann schaffen sie das im Vergleich zu diesen Kontrollgruppen. Aber wenn ein Wechsel stattfindet, wenn zum Beispiel das Lernen zu Hause stattfindet und dann sollen sie sich erinnern in einem anderen Kontext, dann ist es schwierig für die, das passt nicht mehr. Es ist so, als könnten sie auf ihre, das sind ja Erinnerungen, die sind ja sehr relevant. Also es könnten sie nicht mehr darauf zugreifen, über diesen Kontextwechsel hinweg. Bei älteren Kindern ist das dann nicht mehr so relevant, ob der Raum wechselt, aber zum Beispiel, wenn Spielzeuge etwas anders aussehen, dann fangen sie oft wieder an, das neu zu lernen. Also wenn jetzt, ich weiß es nicht, Bauklötze andere Formen oder andere Farben haben oder so weiter, dann ist das ist eigentlich natürlich wichtig, dass sich diese Fähigkeit ausbildet, weil es sind ja nützliche Erinnerungen eigentlich da, aber ich muss sie abrufen und dann sozusagen anwenden. Und wir wollten schauen, kann Schlaf da vielleicht helfen? Also macht es sozusagen das leichter, solche Erinnerungen abzurufen, die eigentlich potenziell nützlich sein können. Und da haben wir eigentlich, was aussieht wie eine ganz kleine Variante, aber genau was möglich ist, unsere Frage zu beantworten, ist, wenn man wieder ein Lernereignis macht, wie in den Studien davor, also auch mit dem gleichen Spielzeug, also mit dieser Puppe. Wir haben wieder das so, diesmal haben wir 12-monatige Kinder genommen, weil die Aufgabe für die Kleinen, die haben das mehrfach versucht, das einfach sehr, sehr schwierig war, wir gerne mit dieser gleichen Aufgabe weitermachen wollten. Die Kinder haben wieder was gezeigt bekommen. Diesmal haben wir sie im Gegensatz zu vorher üben lassen, weil wir gemerkt haben, wir haben sehr viel mit sehr vielen Kindern das ausprobiert und das war sehr, sehr schwierig. Wir haben sie tatsächlich üben lassen mit dieser Originalpuppe. Dann hat wieder ein Teil der Kinder geschlafen, ein Teil der Kinder blieb wach und dann, das ist eben der Clou, der für viele Eltern aber überhaupt nicht so nachvollziehbar ist, dann sind wir mit einer neuen Puppe nämlich zurückgekommen. Und zwar funktioniert die genau so. Man kann das Gleiche damit machen, die hat einfach nur eine andere Farbe, die hat dieselbe Form. Manchmal sagen Eltern, das war doch die gleiche Puppe. Für uns ist das gleich, wir bilden halt die Kategorie, das ist die gleiche Puppe, ich kann das gleiche damit machen. Für Kinder, für sehr kleine Kinder, stellt das eine massive Herausforderung dar. Und wir wollten halt schauen, okay, wenn wir mit dieser Puppe zurückkommen, können sie denn, sie können ja sich eigentlich denken, was man damit machen kann, aber nur, wenn man die Erinnerung an diese Puppe hier abrufen kann. So, und das haben wir getestet. Mit diesem Farbwechsel bei dieser Puppe. Tja, und dann kann ich auch schon zu den Ergebnissen kommen. Da haben wir nämlich was Ähnliches schon wieder gefunden eigentlich. Hier sehen Sie wieder, wie viele Handlungen die Kinder nachgemacht haben im Durchschnitt pro Gruppe. Und hier sehen Sie die unterschiedlichen Gruppen. Und auch hier war es wieder so, dass die Kinder am erfolgreichsten waren, die länger geschlafen haben, nachdem sie gelernt haben. Weniger erfolgreich waren die Kinder, die nicht geschlafen haben und am wenigsten haben die Kinder erraten können, was man mit der Puppe macht. Und wenn man das statistisch auswertet, dann ist es so, dass auch hier es wieder so war, dass nur die Kinder, die geschlafen haben, sich wirklich signifikant sozusagen von dieser Kontrollgruppe unterscheiden. Das heißt, da haben wir wirklich nach unserem Kriterium einen Beleg dafür, dass sie die Erinnerungen tatsächlich hier abgerufen haben und flexibel auf die neue Puppe angewendet haben. während es hier statistisch gesehen nicht der Fall war. Das heißt, hier, das ist eine kleinere Studie gewesen, aber zumindest der erste Beleg, irgendwie scheint Schlaf auch gut zu sein für den Abruf tatsächlich bei Babys. Also auf diese Fähigkeit, Wissen auf eine neue Situation zu übertragen. So, jetzt habe ich hier diese beiden Kästchen rechts, aber ich hatte ja am Anfang schon mal so ähnlich diesen Ablauf. Da fehlt natürlich der erste Kasten hier noch. Und zwar erstmal muss die Information ja erstmal irgendwie ins Gedächtnis rein. Also muss erstmal enkodiert gelernt werden. Und das haben wir uns ebenfalls noch angeschaut, aber da ging es nicht mehr um den Effekt von natürlich was darauf folgt, sondern es ging darum, hängt es irgendwie damit zusammen, wie gut ich die Nacht vorher geschlafen habe, damit wie Kinder dann anschließend am nächsten Tag etwas lernen. Und das haben wir uns einmal angeschaut mit 6- und 12-Monatigen wieder. Wir haben sehr viele Kinder, die 6 und 12 Monate sind in den letzten Jahren in Bochum besucht zu Hause. Und da haben wir es, das war ein kleines bisschen anders, aber die Methode ist halt immer noch so recht vergleichbar mit dem, was wir vorher gemacht haben. Wir haben für 24 Stunden den Schlaf der Kinder aufgezeichnet, das heißt also auch die Nacht, und haben dann im Anschluss an diese Zeit wieder diese Aufgabe mit den Kindern gemacht. Diesmal ein bisschen anders. Und zwar war es so, dass wir sozusagen, weil wir das Lernen angucken wollten, wir haben zuerst die Kinder spielen lassen, haben geschaut, was machen sie spontan. Dann haben wir direkt vorgemacht, was kann man denn mit dieser Puppe jetzt anstellen, und haben sie dann direkt imitieren lassen. Das heißt, wir haben keine Verzögerung gehabt, sodass ein großer Gedächtnis, also Anspruch an das Gedächtnis da gewesen wäre, sondern wir haben das unmittelbare Lernen, also wie gut sie das erfasst haben, gemessen. Und wir haben geschaut, gab es denn einen Anstieg, also von spontan erraten, was ich machen kann, zum Nachmachen, und haben dann diesen Wert sozusagen mit verschiedenen Schlafmaßen in Verbindung gebracht. Und das möchte ich kurz zum Abschluss noch einmal zeigen. Das sieht leider nicht so schön aus von der Darstellung. Und zwar haben wir hier einmal die 6-Monatigen und einmal die 12-Monatigen pro Reihe. Also es sind unterschiedliche Werte. Und wir haben da so, wir haben Zusammenhangsmaß angeguckt. Das heißt, Korrelationen. Diese Werte können von minus 1 bis plus 1 gehen. Und im Prinzip alles, was je stärker ein Wert von 0 abweicht, desto größer sind die Zusammenhänge zwischen zwei Dingen. Und wenn der Wert negativ ist, dann ist es so, je höher das eine, desto niedriger das andere. Und wenn der Wert positiv ist, ist das zum Beispiel, je mehr ich das mache, desto mehr passiert auch das andere. Wir haben uns angeschaut, also einmal diesen Imitationswert, den ich gerade beschrieben habe, also die Steigerung von spontan erraten zum Nachmachen, also nach dem Lernen. Und Zusammenhänge mit der Gesamtschlafdauer nachts, also wie lange haben die Kinder insgesamt geschlafen in Minuten, wie lange waren sie nachts wach und wie häufig sind sie aufgewacht und auch mehr als 5 Minuten wach geblieben. Und dann haben wir uns die Schlafeffizienz angeguckt, das ist so ein Wert, diese Maße hängen auch alle irgendwo natürlich ein Stück zusammen, wenn man sich das überlegt. Die Schlafeffizienz ist so ein Wert, der sagt, wie viel von der Zeit, die ein Kind im Bett ist, hat es tatsächlich dann auch schlafen verbracht. So, und was wir gefunden haben, ist, dass wir tatsächlich bei den 6-Monatigen eigentlich die größten Zusammenhänge gefunden haben. Diese Symbole hinter den Zahlen bedeuten, wenn man das statistisch ausrechnet, dann ist das was sozusagen über den Zufall hinausgeht. Also das scheint systematisch zusammenzuhängen. Hier kann man sehen, hier ist so ein Minuswert vor. Das heißt, je länger die Kinder nachts wach waren, desto weniger haben sie hinterher sozusagen gelernt, nachgemacht. Je häufiger sie mehr als 5 Minuten nachts wach waren, desto weniger haben sie am nächsten Tag gelernt. Und je effizienter sie waren, also je effizienter sie praktisch ihre Zeit im Bett genutzt haben mit Schlafen, desto mehr haben sie am nächsten Tag gelernt. Tja, und was uns erstaunt hat, was wir uns auch bisher lange nicht so wirklich erklären können, obwohl wir ein paar Ideen haben, ist, dass wir diese Zusammenhänge mit dieser Aufgabe zumindest nicht bei den Älteren gefunden haben. Die Werte sind viel kleiner, Sie sehen das hier, wenn man sich das so anguckt. Und die sind, wenn wir das statistisch auswerten, tatsächlich nicht signifikant, nicht bedeutsam aus dieser Perspektive. Also es könnte auch einfach Zufall sein, diese Werte. Tja, und also wir haben verschiedene Ideen dazu. Eine Idee, die wir haben, ist, vielleicht ist es einfach nicht die richtige Aufgabe, vielleicht ist es was sich in anderen Aufgaben zeigt. Also das ist dem wir weiter auf den Grund gehen wollten, aber ich wollte es Ihnen trotzdem gerne heute einmal hier zeigen. Tja, also bei den 6-Monatigen schien es so zu sein, dass halt der Schlaf in der Nacht zuvor im Zusammenhang steht, oder die Güte des Schlafs sozusagen, mit dem, was sie am nächsten Tag oder wie sie am nächsten Tag lernen. Und die größten Zusammenhänge gab es mit der Länge des Wachseins und mit dieser Schlafeffizienz. Wir würden gerne nochmal schauen, zum Beispiel auch mit anderen Aufgaben. Es ist ja nicht die einzige Art, Gedächtnis zu, oder Lernen zu erfassen. Vielleicht haben wir hier kein gutes Maß gehabt. Das könnte sein. Es erscheint uns nicht so plausibel, dass es mit 12 Monaten nicht mehr der Fall sein sollte. Weil selbst bei Erwachsenen ist eigentlich ja bekannt, dass die Schlafqualität oder beziehungsweise auch Schlafdeprivation zum Beispiel damit zusammenhängt, wie wir hinterher lernen. Also es scheint, das ist was, worum wir uns noch weiter kümmern wollen. Insgesamt mit einer Einschränkung kann man aber auch hier sagen, zumindest bei der kleineren Altersgruppe haben wir hier einen Zusammenhang zwischen der Güte des Schlafs und dem Lernen am nächsten Tag. Ja, und damit würde ich dann gerne vielleicht einmal so insgesamt nochmal einmal zusammenfassen, was wir so bis jetzt gefunden haben, was wir daraus schlussfolgern. Es scheint so zu sein, dass im ersten Lebensjahr schon Schlaf bedeutsam ist für die Festigung von Gedächtnisinhalten, für die Konsolidierung. Das waren diese ersten beiden Studien. Auch scheint wichtig zu sein, wann der Schlaf erfolgt nach dem Lernen, also relativ nah scheint wichtig zu sein oder gut sozusagen. Und wir haben gesehen, dass es nach unseren Hinweisen hier zumindest Hinweise darauf gibt aus unseren Daten, dass Schlaf nach dem Lernen die Flexibilität des Abrufs fördert. Das war dieses Übertragen auf die neue Puppe. Und bei den 6-Monatigen schien es so, dass guter in Anführungsstrichen Nachtschlaf positiv mit nachfolgendem Lernen zusammenhängt. So, dass wir denken, das sind schon einige gute Anhaltspunkte, aber natürlich gibt es noch ganz viele offene Fragen, zukünftige Studien, die wir uns auch vorstellen können, entweder selber zu machen oder die wir hoffen, dass vielleicht auch jemand anderes Interesse hat. Das eine ist, wir haben noch gar nicht geschaut, welche Schlafphasen denn vielleicht besonders wichtig sind fürs Erinnern oder welche Schlafphasen. Vielleicht ist es gut, wenn ein Kind viel im Tiefschlaf ist, dann erinnert es sich vielleicht besonders gut. Es könnte sein, es könnte auch was anderes sein. Wir wissen noch nicht genau, wie stabil die Effekte sind. Oder wenn man jetzt zwei Altersgruppen untersuchen würde, die einen größeren Abstand haben, ist es dann noch das Gleiche. 6 und 12 Monate ist ja nicht so ein großer Unterschied. Man muss immer schauen, ob es noch andere Studien gibt, die es nochmal replizieren können. Das ist immer ein großes Thema, ja. Dann ist auch so, wir haben das Kriterium von einem längeren Nickerchen bei 30 Minuten gesetzt. Das war so eine Mischung aus pragmatisch sein und einfach sich auf andere Studien berufen, die das ähnlich gemacht haben. Wir wissen gar nicht, gibt es eigentlich ein Minimum. Also wenn ein Kleinkind jetzt Powernaps hat die ganze Zeit, das sagen ja Eltern häufig, ne? Die schlafen immer nur so 20 Minuten am Stück. Es kann ja durchaus sein, das ist ja auch sehr plausibel, dass Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben und vielleicht Kinder, die weniger schlafen, auch mit diesem wenigen Schlaf was anderes anfangen. Also das sind Sachen, die haben wir noch gar nicht, denen sind wir noch gar nicht auf den Grund gegangen. Da hatten wir noch gar nicht die Zeit zu. Das ist wirklich so ein bisschen Basisarbeit, wo man jetzt drauf aufbauen kann, denke ich. Ja, und damit würde ich auch schon zum Ende kommen. Ich würde noch einmal ganz kurz, also erst einmal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde noch einmal ganz kurz das Studienteam gerne vorstellen wollen. Das ist ich mache das natürlich nicht alles, aber habe das nicht alleine gemacht. Das ist die Caroline Konrad, die ist jetzt gerade am Ende ihrer Promotion hier an der Ruhr-Universität. Das ist die Silvia Schneider, die leitet die Arbeitseinheit für klinische Kinder- und Jugendpsychologie. Und das ist unsere Kooperationspartnerin und ehemalige Doktormutter von mir, Jane Herbert, von der University of Sheffield. Und das ganze Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und wir kriegen immer wieder Unterstützung von Hilfskräften und Masterstudierenden der RUP. Also wir haben sehr groß viel Grund, dankbar zu sein. Und insbesondere ein ganz großes Dankeschön natürlich an alle Kinder und Familien, die mitgemacht haben und vielleicht auch noch weiterhin mitmachen, weil ohne die Hilfe könnten wir natürlich eigentlich gar nichts machen. Also vielen Dank noch einmal.